Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Heute geht es um eine große und auch nicht sehr übersichtliche Gruppe von Krankheiten. Es geht um Krebserkrankungen des Blutsystems. Beim Blutkrebs, der Leukämie, da stellt der Körper zu viele weiße Blutzellen her. Das Problem ist, sie reifen nicht richtig aus, können ihre normale Funktion im Körper nicht übernehmen und vor allem, sie verdrängen gesunde Zellen im Knochenmark. Und die Folge ist dann, Menschen mit einer Leukämie sind anfällig für Infektionen, sie bluten schneller oder sie leiden an Blutarmut. Bei den sogenannten Lymphomen, da teilen sich Zellen des Immunsystems unkontrolliert. Diese bösartigen Erkrankungen des Blutsystems, sie lassen sich heute deutlich besser und auf den jeweiligen Patienten abgestimmt behandeln, besser noch als vor 10, 20 Jahren. Leukämien und Lymphome können allerdings auch sehr unterschiedlich schwer und unterschiedlich schnell verlaufen. Individualisierte Krebsbehandlung bösartiger Erkrankungen des Blutsystems, das ist unser Schwerpunktthema heute. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne anrufen. Die Nummer unseres Hörertelefons ist die 00800 44 64 44 64. Für alle Ihre Fragen die Nummer 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben, Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Gleich stelle ich Ihnen unseren Studiogast vor, der Ihre Fragen zum Hauptthema Leukämien und Lymphome beantworten wird. Vorher noch einen Überblick über die weiteren Themen der Sprechstunde. In den aktuellen Informationen aus der Medizin um 10.35 Uhr haben wir drei Themen für Sie vorbereitet. Wir gehen natürlich auf die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus ein und wir schauen auf die Rolle der Kliniken in der Corona-Krise. Außerdem Burger mit Pommes, der Fast-Food-Konsum von Kindern und Jugendlichen, eine aktuelle Studie, die das Robert-Koch-Institut in Berlin gemacht hat. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Studiogast vorstellen. Professor Michael Halleck, er ist Direktor der Klinik 1 für Innere Medizin am Universitätsklinikum in Köln und er ist Direktor des CIO des Zentrums für Integrierte Onkologie Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf. Schönen guten Morgen, Herr Professor Halleck.
Guten Morgen.
Bevor wir auf die bösartigen Erkrankungen des Blutsystems eingehen, wie funktioniert das blutbildende System eigentlich? Das ist ja eine ganz fein abgestimmte Choreografie, die dafür sorgt, dass wir sozusagen immer genug Sauerstoff haben, dass Infektionen abgewehrt werden und dass Wunden auch heilen, wenn wir uns verletzen.
Das blutbildende System ist eigentlich auch ein kleines Wunder im Körper, weil es aus erstmal einer ganz undifferenzierten Zelle entsteht, aber dann ganz viele unterschiedliche Funktionen wahrnimmt. Also, Sie haben es schon gesagt, den Sauerstofftransport, die roten Blutkörperchen, den Wundverschluss, die Plättchen, wie wir sie nennen, oder Thrombozyten, aber eben auch die Immunantwort. Das gibt da zwei unterschiedliche Arten. Eine ältere, von der Entstehung in der Menschheits- und Lebensgeschichte ältere Form des als angeborene Immunsystem, was undifferenziert abwehrt, zum Beispiel größere Wunden auch mit verschließt, und dann das lymphatische System, was eine sehr spezifische Immunantwort machen kann, beispielsweise gegen Viren und Bakterien. Und all diese unterschiedlichen Funktionen werden durch unser Blut wahrgenommen und gewährleisten, dass wir leben.
Das Ganze, oder es passiert im Knochenmark, wo diese Zellen heranreifen und dann sozusagen entlassen werden in den Körper. Das ist ja ein System, was ständig auf Hochtouren läuft, also wo auch sehr, sehr, sehr viele Zellen ja fast täglich gebildet werden.
Wir haben einen Reaktor im Körper, wenn man so möchte, der permanent Millionen von neuen Zellen bildet, das Blut. Und gewährleistet, dass immer frische und leistungsfähige Zellen da sind oder eben auch bei einem Infekt, dass für eine bestimmte Immunantwort ganz schnell ausreichend Zellen gebildet werden, die spezifisch gegen einen Erreger funktionieren. Und weil dieses System so schnell reagiert, ist es andererseits auch anfällig für die Entstehung von Tumoren. Das ist ein Charakteristikum, übrigens für alle Krebsarten, nämlich solche Gewebe, die sich schnell teilen und die schnell erneuert werden, sind anfälliger für Fehler. Fehler, die eben zum Teil auch dann Krebs auslösen, in dem Fall Leukämien und Lymphome.
Fehler heißt ganz konkret, dass das Erbgut dieser Zellen geschädigt wird an bestimmten Punkten?
Ganz genau. Also in der Häufigkeit der Zellteilungen, die notwendig sind, um dieses Blut, unseren wichtigsten Saft, am Funktionieren zu halten, steckt im Prinzip gleichzeitig seine Anfälligkeit. Also die Zellteilungen sind immer dafür anfällig, dass ein kleiner Fehler passiert. Man kann sagen, mal ein Buchstabe, mal ein größeres Stück.
Aber häufig wird das ja repariert.
Und das wird dann meistens ganz schnell repariert. Wenn aber zufällig mal diese Reparatur unterbleibt, und das wird mit dem Alter häufiger, dann kann es tatsächlich zu Leukämien und Lymphomen kommen, also zum Krebs des Blutes.
Wann kann das passieren? Also Sie sagten, Alter ist sozusagen ein Risikofaktor, aber nicht der einzige wahrscheinlich.
Ich würde sagen, es ist der wesentliche, nicht der einzige. Es gibt ein paar ganz klare Risikogeschehen, die wir kennen, im Strahlen zum Beispiel. Es war ja eines der fürchterlichen Erlebnisse nach all den Atomunglücken, sowohl den Bombenabwurf als auch in Tschernobyl, dass man anschließend Leukämie häufiger sah in dem Umfeld. Das ist ein klarer Auslöser. Chemikalien. Aber einer der Hauptauslöser ist letztlich schon das Altern. Das heißt, die zunehmende Anfälligkeit der Reparatursysteme, solche Fehler im Genbesatz, also im Genom, wie Forscher das nennen, im Genom noch zu erkennen und zu reparieren.
Aber was sind Warnzeichen, also dass man das merkt? Weil genetische Schäden merkt man ja nicht, die spürt man nicht.
Ein genetischer Fehler ist für den Patienten völlig unbemerkt, wie Sie richtig sagen. Und es braucht eine ganze Zeit, bis aus diesem ersten Fehler tatsächlich eine Krankheit entsteht, manchmal Jahrzehnte, weil sich weitere Fehler anhäufen müssen. Was der Patient merkt, sind in diesen Krankheiten immer unspezifische, also nicht beweisende Kriterien. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Fieber, Gewichtverlust, den man nicht erklären kann, Nachtschweiß. Also relativ unspezifische Krankheitszeichen, die beispielsweise auch bei einer schweren Infektion auftreten können.
Oder bei Müdigkeit würde man auch zum Beispiel an die Leber denken.
Die Leber, letztlich kann man sagen, diese Krankheiten haben kein einziges Zeichen, kein einziges Symptom, das nur für diese Krankheiten da ist. Das ist also ganz anders als zum Beispiel beim Herzinfarkt, wo man sagen kann, Brustschmerz und muss sofort an diese Krankheit denken. Hier ist es sehr unspezifisch. Das hat zur Folge, dass sie häufig auch spät erkannt werden.
Aber was läuft im Hintergrund ab sozusagen? Also warum sind die Menschen müde? Weil nicht genug rote Blutzellen gebildet werden und der Körper eben nicht mehr richtig gut mit Sauerstoff versorgt wird?
Nehmen wir uns das als Beispiel, die Müdigkeit. Das ist ein guter Punkt, manchmal auch schwierig zu erkennen. Einer der Gründe ist, es gibt dann zu wenig rote Blutkörperchen als Folge der Erkrankung und damit wird man automatisch schneller erschöpfbar. Ein weiterer ist, dass diese Krankheiten auch Botenstoffe freisetzen. Zum Beispiel Tumornekrosefaktor, also bekannte Botenstoffe, die den Körper erschöpfen oder die Fieber auslösen. Der dritte ist, dass die Immunabwehr nicht mehr so gut funktioniert und man dadurch so immer leichte chronische Infekte hat. Und all diese Faktoren wirken so zusammen, dass man sich erschöpft fühlt.
Sie haben gesagt, manchmal wird das spät entdeckt, aber wenn ein Patient mit solchen Symptomen zum Arzt geht, dann wird er als allererstes ja mal ein Blutbild machen, wird gucken, stimmt eigentlich das normale Verhältnis von roten Blutzellen, weißen Blutzellen und Blutplättchen oder ist da was verschoben? Und dann wird er was sehen, oder?
Ganz genau. Also ich denke, Sie nennen schon einen der wichtigsten Schritte, den man machen sollte, wenn jemand kommt mit einer unklaren Erschöpfbarkeit und solchen Symptomen wie unklarem Nachtschweiß, unklares Fieber, ein Blutbild und eine gute körperliche Untersuchung und dann hat man in der Regel erfasst, ob eine Störung vorliegt oder nicht.
Und dann, wenn man sozusagen den Verdacht hat, da könnte eine Leukämie dahinter stecken, dann wird man sich die Zellen ja wahrscheinlich auch genauer angucken.
Sehr genau. Der nächste Schritt ist immer, sobald man den Verdacht schöpft, also das Blutbild irgendwie nicht in Ordnung ist oder man Lymphknoten tastet, dann beginnt eine akribische Diagnostik, indem man nachsieht, sind es wirklich entartete Zellen. Das heißt, man schaut sich die Blutzellen im Mikroskop genauer an. Man macht oft eine Knochenmarkpunktion, um die Stelle, wo das Blut gebildet wird, zu untersuchen. Und wenn man das gemacht hat, beginnt eine Folge von genaueren Laboruntersuchungen. Heute werden diese Erkrankungen fast immer genetisch untersucht, also auf die Genfehler. Man spürt denen nach. Sie werden angefärbt. Also es beginnt eine akribische Feindiagnostik, um das genaue Krankheitsbild zu benennen. Denn, wie Sie gesagt haben, es gibt dann, ich sage mal, hunderte unterschiedlicher Formen, die man aber heute feststellen kann und die manchmal auch die Therapie verändern.
Eine genaue Diagnostik, auch eine genetische Diagnostik, hilft dann auch die Strategien festzulegen der weiteren Behandlung?
Bei Blutkrebs ist fast immer eine genaue genetische Diagnostik und eine genaue Antikörperfärbung, also zwei verschiedene Verfahren, also eine genaue Beschreibung der Erkrankung, extrem wichtig, um die Therapie korrekt zu steuern.
Welche Rolle spielt die klassische Chemotherapie eigentlich? Sie haben ja gesagt, es gibt viele Untergruppen von Krankheiten, aber es gibt auch recht genaue Protokolle, wie welche Krankheit am besten zu behandeln ist. Und all diese Protokolle basieren ja auch auf Studien, also gerade in diesem Bereich.
Man kann allgemein sagen, Chemotherapie ist immer noch ein wichtiger Bestandteil vieler Therapien. Und bei der großen Gruppe von Lymphomen, und da insbesondere sogenannte aggressive Lymphome, ist eine Chemotherapie mit einem Antikörper kombiniert, wir nennen es R-CHOP, das ist so ein Kürzel für eine Kombination, nach wie vor der Standard, trotz genauer molekularer Beforschung und Diagnostik. Bei anderen Formen hingegen behandeln wir schon nur mit Tabletten oder nur mit Antikörpern. Also es hängt sehr davon ab, welche Form wir haben, ob wir überhaupt eine Chemotherapie noch benötigen, was aber häufig der Fall ist nach wie vor, oder ob wir bereits mit den modernen Methoden arbeiten, also zum Beispiel Antikörpern oder kleinen Tabletten, die man nimmt und die weniger Nebenwirkungen haben.
Eine wichtige Option ist auch, wenn die Therapie nicht anschlägt oder es zu einem Rückfall kommt, auch zu überlegen, wenn es so eine gravierende Störung im blutbildenden System gibt, ein neues blutbildendes System aufzubauen, ein neues Immunsystem damit auch aufzubauen. Also die Stammzelltransplantation, wichtige Option?
Nach wie vor eine sehr wichtige Option für die Behandlung von Blutkrebs, insbesondere bei Leukämien, also den flüssigen Blutkrebsformen. Und da insbesondere bei den akuten Leukämien. Also wenn der Blutkrebs, gibt es sowohl chronische, langsam verlaufende Formen als auch akute, schnell verlaufende Formen. Und bei den akuten Formen ist sehr häufig die Behandlung mit der Chemotherapie und anderen Medikamenten nicht ausreichend. Und dann werden wir manchmal schon in der ersten Situation, also bei der Erstbehandlung, eine sogenannte allogene Stammzelltransplantation machen müssen. Also eine Stammzellspende eines anderen Menschen verwenden, um das Knochenmark des Patienten zu ersetzen.
Die Transplantation kann ja nur dann gemacht werden, wenn auch ein passender Spender gefunden wird. Das ist ja ganz wichtig, eben Stammzellspender, wo die Gewebemerkmale gut passen. Und wie genau das abläuft, das hat sich mein Kollege Mirko Smiljanic in Köln angesehen.
Köln Mediapark Klinik in den Räumen von Cellex, dem Zentrum für Knochenmark- und Stammzellspende. 11 Männer und Frauen haben es sich an diesem Donnerstagvormittag im Spenderaum auf Liegen bequem gemacht. Einige lesen, andere schauen Fernsehen. Im vorderen Bereich liegt ein 38-jähriger Mann, der heute zum ersten Mal Stammzellen spendet. Was nicht bedeutet, dass er sich erst seit kurzem mit dem Thema auseinandersetzt.
Das ist eigentlich vor 6 Jahren mehr oder weniger gewesen, wo meine erste Tochter geboren worden ist. Da habe ich mich oder haben wir uns als Familie mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Und da war das eben halt für uns so ein Punkt, wo wir gesagt haben, es ist halt ein wichtiger Punkt, dass man auch mal irgendwo was zurückgibt und auch mal was spendet.
In einem ersten Schritt hat er sich damals bei der deutschen Knochenmark-Spender-Datei, kurz DKMS, online registriert. Ob er als Spender in Frage kam, war damit noch nicht entschieden. Zunächst bekam er per Post ein Abstrichset zugeschickt mit der Bitte, es nach Gebrauch zurückzusenden.
Man macht einen Wangenschleimhautabstrich. Das sieht ein bisschen so aus wie ein Wattestäbchen. Und man reibt sich durch die Innenseite der Wange. Da geht es darum, dass man Zellen von der Innenseite der Wange bekommt. Die werden ins Labor geschickt und dort werden die Gewebemerkmale, die sogenannten HLA-Merkmale, bestimmt.
Diese individuellen Gewebe- bzw. HLA-Merkmale entscheiden darüber, wer die Stammzellspende bekommt. So Jennifer Andersen, Pressesprecherin der DKMS. Die Merkmale von Spender und Empfänger müssen identisch sein.
Wir geben die Daten pseudonymisiert weiter an das ZKRD in Ulm. Das ist das zentrale Knochenmarkspenderregister in Deutschland. Das heißt, die haben eine Nummer und die Gewebemerkmale. Wenn es eine Suchanfrage gibt von einem Patienten irgendwo auf der Welt, dann kommt der dort in Ulm an. Und die geben dann uns, der DKMS, Bescheid und sagen, wir haben möglicherweise ein Treffer für euch.
Ist dieser Punkt erreicht, was Jahre dauern kann, läuft der Rest vergleichsweise schnell ab. Zunächst werden die Gewebemerkmale noch einmal überprüft. Anschließend unterzieht sich der Spender einem Gesundheitscheck.
Geben Laboranten und Ärzte grünes Licht, wird er zur Spende eingeladen. So wie der 38-jährige Mann aus dem Kölner Umland. Links neben ihm im Zellex-Spenderaum steht eine leise summende Zentrifuge, aus der dünne Schläuche in den rechten und linken Arm führen.
Also auf der einen Seite müssen wir das Blut ja in die Maschine reinführen. Das ist dann mit einer unbeweglichen starren Nadel. Das ist hier. Und auf der anderen Seite braucht der Spender ja sein Blut dann auch wieder zurück, nachdem wir die Stammzellen dann sozusagen abgesammelt haben. Und das bekommt er dann über den beweglichen Arm auf der anderen Seite wieder zurück.
Bis zu 5 Stunden dauert die Entnahme der Stammzellen, so Gesundheits- und Krankenpflegerin Sabrina Graumann. Blutplasma und rote Blutkörperchen bekommt der Spender zurück. Nur die Stammzellen verbleiben in der Zentrifuge.
Die Stammzellen werden nach der Spende abgeholt von einem Kurier. Der kommt hierhin mit einer gekühlten Box, nimmt die Stammzellen mit
und bringt sie in die Klinik des Patienten, so Zellex-Pressesprecherin Julia Bose. Die Ärzte am Bestimmungsort bereiten inzwischen den Patienten für den Empfang der Stammzellspende vor.
Er kriegt das wie so eine Transfusion, dann über einen Tropf venös verabreicht. Und das ist dann sein Medikament, um hoffentlich gesund zu werden.
Eine Reportage von Mirko Smiljanic war das. Wichtig, dass man genug Stammzellspender findet, mit Sicherheit. Am Anfang läuft es ja recht einfach ab, dass man einfach nur sozusagen sich einmal durch den Mund wischt. Aber auch die Spende ist ja weniger eingreifend, als viele Menschen sich das wahrscheinlich vorstellen.
Also das gibt der Beitrag, glaube ich, auch ein bisschen wieder. Man hat früher tatsächlich ausgedehnte Punktate machen müssen und damit den Patienten in eine Betäubung versetzen müssen. Heute ist das wie eine Dialyse, die ungefähr 5 bis 6 Stunden dauert und deutlich weniger eingreifend ist für den Spender und damit auch schonender. Wir haben deshalb und weil in Deutschland die Deutsche Knochenmark-Spenderdatei, die KMS, extrem tolle Arbeit gemacht hat, inzwischen die Möglichkeit, bei 80 bis 90% der Patienten einen passenden Spender zu finden. Das war vor ein paar Jahrzehnten noch ganz anders. Also es ist heute so, dass man oft gute Spender findet und daher die Möglichkeit hat, wenn man es benötigt. Man sollte vielleicht sagen, dass nicht jede akute Leukämie und nicht jeder Blutkrebs eine Knochenmarkspende oder eine Knochenmarktransplantation oder eine Stammzelltransplantation, das sind alles die gleichen Begriffe, benötigt, sondern dass es in der Vielzahl der Fälle ohne diese Behandlung geht. Bei bestimmten Risikoformen oder in Rückfällen allerdings ist es nach wie vor eine sehr häufig angewandte Methode.
Ist allerdings ja auch eine sehr eingreifende Methode, denn
absolut.
Vorher wird ja das eigene Immunsystem, das eigene blutbildende System quasi ausgeschaltet. Und dann wird ein neues Immunsystem, blutbildendes System aufgebaut. Und das ist eine sehr kritische Phase.
Es ist in der Tat eine sehr eingreifende Behandlung. Es gibt zwei große Nebenwirkungszeiten. Am Anfang kommt es zu einer Infektionshäufung und damit dem Risiko, dass die Patienten, weil das Immunsystem geschwächt ist, auch eine schwere lebensbedrohliche Infektion bekommen können. Und die zweite größere Bedrohung ist dann, dass das Immunsystem des Spenders sich gegen den Empfänger, also den Patienten, wendet. Das ist eine Abstoßung, die wir ein Stück weit wollen, weil sie...
Einerseits ist es ja ganz gut, also weil das neue Immunsystem ja auch bei der Suche nach verbliebenen Tumorzellen zum Beispiel helfen kann.
Genau, das ist vielen gar nicht so bewusst. Der eigentliche Therapieeffekt entsteht vor allem durch die Immunantwort des neuen Blutes gegen die Leukämie. Das ist der hauptsächliche therapeutische Effekt. Wir machen hier eine zelluläre Immuntherapie. Das ist das Wirkprinzip einer solchen Knochenmark- und Stammzelltransplantation. Aber dieses Immunsystem kann dann überschießen und sich gegen den Rest des Körpers wenden, also nicht nur gegen die Leukämie. Und diese Nebenwirkung ist gefürchtet, die sogenannte Graft versus Host Disease, so wird sie im Fachjargon bezeichnet, also die Abstoßungsreaktion, und die sorgt häufig für Probleme.
Individualisierte Krebsbehandlung bösartiger Erkrankungen des Blutsystems, unser Schwerpunktthema heute. Zu Gast im Studio Professor Michael Halleck vom Universitätsklinikum in Köln. Herr Halleck, wir haben direkt als Reaktion auf die Reportage eine sehr konkrete Frage bekommen von einer Hörerin, die wissen möchte, gibt es eigentlich eine Altersbegrenzung? Also bis zu welchem Alter kann man Stammzellen spenden?
Das ist eine sehr gute Frage. Und die generelle Antwort lautet, dass man zwischen ungefähr 18 bis 60 Jahre bevorzugter Spender ist. Einfach, weil man dann erwachsen ist und in einem Alter, wo man in der Regel gesund sein kann. Also eine andere Regel ist, man sollte ein gesunder Spender sein, also keine wesentlichen Krankheiten haben. Ja. Es gibt dafür
also ähnliche Kriterien wie bei einer normalen Blutspende.
Bei einer normalen Blutspende auch. Und es gibt dann Ausnahmen, zum Beispiel machen wir manchmal Angehörigenspenden in besonderen Situationen, wenn wir keinen Spender finden. Und dann kann von dieser Regel auch abgewichen werden. Aber als Spender registrieren macht am meisten Sinn im Alter von 18 bis 60, wenn man gesund ist.
An wen wendet man sich, wenn man spenden möchte, fragt die Hörerin noch.
Die größeren Kliniker haben alle Anlaufstellen für Spender. Typischerweise sind das die Blutbanken. Ansonsten weiß aber auch der in der Nähe befindliche Arzt, insbesondere Fachleute für Hämatologie, also Blutkrebs, wo die nächste Spendeanlaufstelle ist.
Mhm. Am Telefon ist Joachim Frank aus der Nähe von Karlsruhe. Schönen guten Morgen, Herr Frank.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine etwas ausführlichere Geschichte, und zwar, weil zwei Personen mit involviert sind. Einmal ein guter Freund von mir ist, vor 4 Jahren hat er bemerkt, dass er also Luftnot hatte, und aufgrund einer Untersuchung wurde dann eine myeloische akute Leukämie festgestellt. Er war dann im Krankenhaus natürlich in Behandlung, hat aber keine Spende gebraucht, wurde nur mit Immunreset und Chemotherapie behandelt und hat es gut überstanden. Er hat also mehrere Knochenmarksproben schon hinter sich und da ist nichts mehr festzustellen. Also der braucht jetzt nur noch alle halbe Jahre mal eine Kontrolle. Der hat das wunderbar überstanden, ist auch sonst sehr robust und gesund. Sein Bruder hat etwas Ähnliches, würde ich einfach mal vom Namen her vermuten, eine myeloblastische Anomalie oder Myeloblasten, die eine Bluttransfusion erfordern andauernd. Also der kriegt sehr oft Bluttransfusionen und kann anscheinend nur so aufrechterhalten werden. Und der dritte Bruder hat gar nichts, außer eine andere Art von Krebs, aber kein Blutkrebs. Der hat Darmkrebs, aber das wird behandelt. Wie ist es erklärlich, dass in einer Familie 2 unterschiedliche Arten von Leukämie vorkommen können? Deutet das auf eine genetische Komponente hin oder ist das Zufall?
Eine sehr gute und ganz häufige Frage. Und Sie haben es auch in Ihrem letzten Satz schon ganz toll zusammengefasst. Es deutet auf eine erbliche Veranlagung hin. Also, das ist keine strenge Vererbung im Sinne von die gleichen Gene werden übertragen, die gleiche Krankheit entsteht, aber es gibt bestimmte Anlagen, die sind oft schon genetisch, also vererbt, und die können zur Folge haben, dass in einer Familie, in einem größeren Umfeld übrigens auch, häufiger Tumorkrankheiten auftreten. Das haben Sie auch erzählt, nämlich in dieser Familie sind nicht die gleichen Erkrankungen entstanden, sondern unterschiedliche Blutkrebskrankheiten und dann zusätzlich noch eine solide Krebskrankheit. Das deutet auf eine erbliche Veranlagung hin und die ist selten. Aber wenn man sie hat, sollte man die Vorsorgeuntersuchungen besonders gründlich machen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also dann hat man zum Beispiel, funktioniert ein wichtiger Reparaturmechanismus nicht mehr und dann braucht es sozusagen nur noch wenigere Schritte, dass aus einer normalen Körperzelle eine Krebszelle wird?
Ganz genau so ist es. Also ein oder zwei wichtige Reparaturmechanismen sind defekt. Ein ganz häufiges, das dafür angeschuldigt wird, ist ein sogenanntes P53-Gen. Und wenn das fehlt oder defekt
ist. Viele sagen ja, das ist so der Zell-TÜV.
Ne? Der Zell-TÜV, genau. Wenn dieser Zell-TÜV nicht funktioniert, dann neigt man zur Bildung von Tumoren. Und in dieser Situation sollte man Vorsorgeuntersuchungen machen und vielleicht auch auf solche Defekte testen.
Ja, noch eine kurze Nachfrage, wenn es erlaubt ist.
Ja, klar, bitte.
Und zwar, also wie gesagt, mein Freund hat es sehr gut überstanden, ohne Stammzellen, nur mit 4 Chemos. Und Nachsorge ist schon länger, alles erfolgreich. Der Bruder hat, ich weiß nicht genau, wie es heißt, irgendwas mit Blastom oder so, aber auch Myeloblastom, ich weiß es nicht genau. Ausschlaggebend ist, dass er Bluttransfusionen dauernd kriegen muss. Was ist das für eine Leukämie, wo ich nicht durch Stammzellen oder Spenden oder so helfen kann, sondern nur durch Bluttransfusionen?
Es gibt von hier aus keine letzte Klärung, weil dazu müsste ich hier genauer Befunde kennen. Aber es gibt so viele ganz unterschiedliche Blutkrebsformen und die werden auch völlig unterschiedlich behandelt. Also mich erstaunt es überhaupt nicht, dass die eine Form mit einer kurzen, aber sehr intensiven Therapie ausgeheilt zu sein scheint. Eine andere Form ist eben eine andere Erkrankung, eine chronische Therapie bedarf und dann die dritte Erkrankung in der Familie wieder eine andere. Also es sind einfach unterschiedliche Krankheiten im blutbildenden System, die auch ganz unterschiedlich therapiert werden.
Also das ist sozusagen der Normalfall, der Regelfall eher.
Ist der Regelfall,
als eine Ausnahme. Wir haben, wenn es um bösartige Erkrankungen des Blutsystems geht, ganz viele Fragen bekommen. Die wollen wir jetzt versuchen abzuarbeiten. Professor Michael Halleck ist unser Studiogast von der Universitätsklinik in Köln. Herr Halleck, wir haben vorhin im aktuellen Blog über das Coronavirus und die Ausbreitung gesprochen. Inwieweit betrifft das auch die Behandlung von Patienten mit bösartigen Erkrankungen des Blutsystems? Müssen Sie im Moment besonders vorsichtig sein, wenn es darum geht, eine Chemotherapie anzusetzen oder nicht? Denn da wird ja auch das Immunsystem erstmal runtergefahren und geschwächt.
Also die Behandlungen von Krebserkrankungen allgemein und Blutkrebs eingeschlossen verlaufen momentan weiter wie bisher. Wir können in der Regel die ja auch nicht aufschieben. Und von daher gibt es keine Einschränkung. Aber wir raten den Patienten zurzeit schon, wenn sie unter einer solchen Behandlung sind oder eine solche Erkrankung haben, dass sie sich besonders vorsehen. Das heißt, die vorbeugenden Maßnahmen, auch der Verzicht auf den Besuch von größeren Veranstaltungen oder die Urlaubsreise in ein fernes Land mit dem Flugzeug oder öffentlichen Verkehrsmitteln, das sind Dinge, zu denen ich heute eher nicht rate. Und das ist ganz im Gegensatz zu meiner sonstigen Einstellung, wo ich den Patienten immer rate, macht alles, was ihr könnt, macht so viel, nehmt am Leben teil, weil das natürlich den Lebenswillen und den Behauptungswillen auch stärkt. Heute in dieser unklaren Phase mit Coronavirus rate ich dringend den Patienten, diese Aktivitäten einzuschränken, weil sie sind stärker gefährdet durch das geschwächte Immunsystem.
Am Telefon Frau Morgenstern aus Neumünster. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich danke, dass ich eine Frage stellen darf. Bei der jährlichen Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt habe ich immer Schmerzen gehabt. Nicht zuvor, auch nicht danach, sondern nur die Untersuchung war immer schmerzhaft, dass ich mich immer schon fürchtete vor der Untersuchung. Jetzt meinte mein Frauenarzt, und das hat er mir auch verschrieben, dass diese Schmerzen kämen von einem Östrogenmangel. Östrogen ist ja das weibliche Hormon. Und ich soll täglich einmal Ovestin Vaginalcreme einführen. Mache ich auch alles. Jetzt nun meine Gegenfrage. Also ich habe es von ganz anderer Seite einmal gehört. Wenn man genügend weibliche Hormone hat, ist das auch krebsbegünstigend. Ist das richtig? Ich habe ja nun gar keine Überdosis, sagen wir mal so, Östrogen.
Ups, jetzt ist sie weg. Aber wir haben die Frage gut verstanden von Frau Morgenstern aus Neumünster. Also da geht es sozusagen um die Rolle der weiblichen Hormone. Sind die krebsfördernd? Ja, dann lässt sich das eigentlich so allgemein sagen?
Genau, es ist eine sehr, sehr häufige Frage und deswegen gut, hoffe ich, für viele Hörer. Das lässt sich nicht so allgemein sagen und man kann Studien anführen, die zeigten, dass bestimmte Formen von weiblichen Krebsarten in weiblichen Geschlechtsorganen leicht gehäuft sind. Dann gibt es wieder Studien, die genau das Gegenteil zeigen. Die Indikation für eine Hormontherapie sollte deswegen gut und streng gestellt werden, was es auf keinen Fall auslöst. Und deswegen betone ich es auch in dieser Sendung, es gibt keinerlei Zusammenhang zwischen Hormontherapien und der Auslösung von Blutkrebs, egal ob Lymphom oder akute oder chronische Leukämie.
Ich danke Frau Morgenstern aus Neumünster für Ihre Frage. Und am Telefon ist Frau Launehardt aus Wedermark. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe ein Anliegen an alle Leute, die sich häufig die Knochen brechen. Ich habe mit Anfang 70 dann die Diagnose gehabt, also wegen lebenslanger dauernder Knochenbrüche, habe das aber gar nicht auf irgendwas zurückgeführt. Und dann kriegte ich die Diagnose Mastozytose. Und das ist eine Blutanomalie, die unter anderem zur Unterversorgung der Knochen führt. Und mein Anliegen an alle, die eben unter häufigen Knochenbrüchen leiden, sich doch bitte auf diese Mastozytose untersuchen zu lassen, weil das kann jederzeit bösartig werden. Bei mir Gott sei Dank bislang nicht, aber da habe ich Glück gehabt.
Das ist ein sehr guter Hinweis und ich möchte ihn allgemein ergänzen durch folgenden Hinweis für die Hörer. Wenn man so unklare Krankheitsbilder hat, zum Beispiel eben unklare Knochenbrüche, dann sollte man mit dem Arzt und gemeinsam als Patient auch darauf dringen, dass es möglichst gründlich abgeklärt wird. Es gibt viele Ursachen dafür, aber es gibt eben auch Ursachen im blutbildenden System, Mastozytose, ein sogenanntes Plasmozytom, also noch eine andere Erkrankung kann das auch machen, schwere Knochenerkrankungen mit Mangelzuständen. Und Sie haben einen sehr richtigen Appell gestellt, bei so einer unklaren, häufigen Fraktur oder Knochenbruch sollte weder der Arzt noch der Patient ruhen, bis klar ist, woran das liegt.
Ist Ihre Frage damit beantwortet, Frau Launert?
Ich hatte ja nicht die Frage, sondern diesen Appell.
Den Appell sozusagen, genau,
so
nachgucken
häufig von Menschen höre, habe ich noch nie von gehört. Ärzte auch nicht. Ich hatte große Mühe, zu dieser Diagnose überhaupt zu kommen. Ich habe dann schlussendlich auf einer Knochenbiopsie bestanden, aber ohne dass ich da nun sozusagen wieder borstig geworden wäre, hätte ich auch nicht die Diagnose bekommen.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Gerne.
Und Grüße nach Wedemark. Und am Telefon ist Hartmut Berger aus Ratzeburg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich habe folgende Frage an den Herrn Professor. Ich bin 83 Jahre alt und ich leide etwa seit 10 Jahren unter zu geringen roten Blutkörperchen. Ja, das macht sich dadurch bemerkbar, dass ich mich immer schlapp und elend fühle und dass ich nachts schwitze. Ich muss teilweise meine Nachtwäsche 3 bis 4 Mal nachts wechseln. Und ich führe das auf die roten Mangel an den roten Blutkörperchen zurück. Und meine Frage zielt dahin, mein Bestand an roten Blutkörperchen liegt bei 3,6 Millionen und ich habe einen Eisenwert im Blut von 11,9 und mein Blutdoktor, so sage ich dazu, der hat mir gesagt, erst wenn mein Eisenwert unter 10,0 rutschen würde, wäre meine Krankheit therapierbar.
Hierzu kann ich Ihnen ein paar Hinweise geben. Einmal ist es wichtig, dass in so einem Fall eine genaue Diagnose gestellt wird. Und ich nehme an, dass der Blutspezialist, von dem Sie sprechen, das schon gemacht hat. Aber es ist wichtig für die Hörer, das zu betonen, dass man also nicht bei einer allgemeinen Blutarmut oder Mangel an roten Blutkörperchen stehen bleibt, sondern die Ursache genau rausbekommt. Ich glaube, das ist bei Ihnen gemacht worden.
Und ja, dann, ich habe eine Knochenuntersuchung gehabt.
Genau, und dann ist schon ganz häufig es so, dass diese Krankheiten chronisch und langsam verlaufen und man die Therapie aufschiebt und eine Zeit lang nur beobachtet und manchmal sich auch nur damit behilft, dass man von Zeit zu Zeit rote Blutkörperchen gibt, um diesen Mangel zu beheben. Das hängt immer ab von der Schwere der Symptome, also Ihren Beschwerden, aber auch von bestimmten Blutwerten. So ein grober Richtwert ist, wenn der Hämoglobinwert unter 10 ist, dass man dann behandelt. Aber das hängt wirklich sehr individuell von jedem Patienten und seinen Symptomen ab.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Hartmut Berger aus Ratzeburg und eine Hörerin aus Marburg hat uns gemailt. Sie sagt, sie hat seit 3 Jahren die Diagnose chronisch lymphatische Leukämie. Sie ist noch nicht behandlungsbedürftig und sie fragt, kann ich aktiv Einfluss nehmen auf die Entwicklung der Krankheit?
Auch hier ein Beispiel für eine Blutkrebserkrankung, die man nicht sofort behandelt. Chronische lymphatische Leukämie wird ganz häufig zunächst beobachtet. Was kann der Patient persönlich tun? eigentlich nicht so viel und dann doch wieder viel. Also es gibt keine Ernährungsform, mit der man den Verlauf begünstigen kann. Man soll sich einfach vernünftig, abwechslungsreich ernähren. Einen Rat gebe ich fast immer, wenn das möglich ist, nämlich sich aktiv und sportlich zu betätigen, weil das die Widerstandskräfte nachgewiesenermaßen stärkt und übrigens auch gegen Fatigue vorbeugt. Es gibt ganz, ganz gute Daten, dass regelmäßiges sportliches Training hier unter Anleitung enorme Effekte haben kann. Und wenn Sie das tun, dann genügen regelmäßige Kontrollen in größeren Abständen, 3, 6, 12 Monate je nach Verlauf. Und dann hat man alles getan.
Sie haben schon gesagt, Bewegung ist wichtig. Spielt inzwischen bei der Krebstherapie eine ganz wichtige Rolle, auch oft schon vor der eigentlichen Behandlung. Warum eigentlich? Was ist die Idee dahinter?
Die Idee ist, dass man die Patienten fit macht für die Behandlung und auch das Gefühl gibt, dass sie etwas tun können. Und wir haben sehr gute Untersuchungen, dass verschiedene Formen von Nebenwirkungen der Krebsbehandlung durch eine aktive sportliche Trainingstherapie, wir nennen es onkologische Trainingstherapie und haben dafür in Köln auch eine wirklich große Einheit geschaffen in unserem Zentrum, dass die tatsächlich diese Nebenwirkungen verringert. Also Fatigue wird verringert, Nervenschädigung, genannt Polyneuropathie, kann verringert werden. Und durch gezielte Trainingsmaßnahmen und das wirksamer als ganz viele Medikamente, die in diesem Bereich eher nutzlos sind.
Am Telefon Frau Rüttloff aus Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bitte sehr. Wir hören Sie gut.
Ach so, gut. Ja, also ich habe die andere chronische Leukämie, CMML, schon seit 8 Jahren. Und bin einmal im Jahr beim Professor in Düsseldorf. Und ich habe ihm im letzten Mal, als ich im September da war, gefragt, wie ist das mit der Infektionsanfälligkeit? Muss ich mich sehr in Acht nehmen? Und er meinte, ich wäre genauso empfänglich oder genauso wenig wie jeder andere auch. Aber ich bin da skeptisch. Und jetzt möchte ich übermorgen nach Teneriffa fliegen und mit diesem Corona.
Machen Sie sich Sorgen jetzt?
Ja, macht mir das Sorgen. Ja. Vor allen Dingen meine Kinder sitzen mir im Nacken. Die meinten alle drei, ich hätte lieber die Reise absagen sollen.
Herr Halleck.
Ich will aber nicht.
Also ich habe es vorhin schon in dem kurzen Bezug zur Coronavirus-Infektion angedeutet. Ich wäre tatsächlich auch eher vorsichtig, weil wir noch nicht wissen, wie schnell die Infektionen zurzeit hier zunehmen. Im Flugzeug sich zu schützen ist nicht ganz so einfach, weil das durch die Filteranlagen zwar abgefangen wird, aber letztlich kann man nicht ausschließen, dass auch solche Keime zirkulieren. Und sie sind auch als Gesunder damit ein bisschen einem Risiko ausgesetzt, sich die Infektion zu holen. Der andere Grund ist, dass sie mit dieser Grunderkrankung theoretisch eine verringerte Immunabwehr haben können. Das hat wahrscheinlich Ihr behandelnder Arzt gründlich abgewogen. Und ich würde normalerweise auch raten, alle Reisen zu machen, die man machen möchte. In der jetzigen Situation mit der noch nicht so klar verlaufenden, für Europa noch nicht klar verlaufenden Coronavirus-Infektion wäre ich eher zurückhaltend, diese Reise anzutreten.
Das heißt, die Kinder liegen da gar nicht so verkehrt.
Ich würde den Kindern in dem Fall mal ausnahmsweise recht geben.
Frau Rüttler, war das ist jetzt nicht ganz in Ihrem Sinne ausgefallen, die Antwort, nehme ich an, oder?
Bitte?
Ist die Antwort in Ihrem Sinne ausgefallen?
Nein,
oder?
Nein.
Nicht
meine
so wirklich,
Antwort,
ne?
Ging, also meine Frage ging mehr dahin, empfehlen Sie, einen Mundschutz zu tragen?
Ja, wenn Sie die Reise antreten, dann würde ich das auch empfehlen, ja, klar.
Okay.
Gut. Ja, also das
dann, wie Sie sich entscheiden,
spätestens ab Flughafen, ja?
Ja.
Okay.
Ja,
ja,
ich
da
danke
bin
Ihnen.
Ich doch sehr viel schlauer geworden.
Alles klar. Frau Rüttloff aus Nordrhein-Westfalen, war das, es kommt noch eine Mail auch hier aus dem rheinischen Gebiet, aus Frechen, eine Hörerin, die sich wegen des Coronavirus eben Sorgen macht. Sie hat ein Non-Hodgkin-Lymphom, das eben kurzfristig mit einer Chemotherapie behandelt werden soll. Und sie fragt sich, ergeben sich dadurch jetzt erhöhte Risiken? Sie ist 65 Jahre alt und hat eine rheumatoide Arthritis zusätzlich.
Unter dieser Behandlung des Non-Hodgkin-Lymphoms ergeben sich zusätzliche Risiken, und zwar allein dadurch, dass die Immunantwort durch die Behandlung geschwächt wird. Sie ist sogar manchmal schon von vornherein auch die Grunderkrankung durch die Grunderkrankung Lymphom geschwächt. Also noch ein bisschen vorsichtiger sein beim Kontakt mit anderen Menschen, noch ein bisschen vorsichtiger sein beim Besuch irgendwelcher Veranstaltungen und wenn man sich unter Leute begibt, einen Mundschutz tragen, würde ich im Moment empfehlen.
Hm. Herr Wiesenberg aus Bad Säckingen ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ja.
Bitte sehr.
Ja. Ich habe schon seit Jahren eine chronisch-lymphatische Leukämie. Ja. Meine Leukozyten wachsen also immer weiter nach oben. Momentan habe ich jetzt 33,2. Also nicht 33,9. Und Lymphozyten stehen bei mir, Lymph absolut heißt hier 24,3. Lymphozyten 72%. Ja, und dann unreife Granulozyten. Ich bin 79 Jahre alt. Jetzt, ich hätte gerne gewusst, wie geht denn Behandlung weiter? Es wird einmal im Jahr eine Sonographie gemacht, festgestellt, wie die Organe eben, ob die alle normal sind. Ich habe natürlich ein paar Nierenzysten nebenbei hat man entdeckt, aber das weiß ich schon seit Jahren. Spielen momentan bei mir auch keine Rolle. Aber ich wollte gerne wissen, wie geht eine solche Behandlung weiter?
Ist angekommen, die Frage.
Vielen Dank. Herr Wiesenberg, das ist am Telefon natürlich immer sehr schwierig und eigentlich unmöglich, konkrete Empfehlungen zu geben, ohne sie gesehen zu haben und zu kennen. Aber man kann viel Allgemeines auf Ihre Frage antworten, nämlich, dass bei dieser Krankheit eine Beobachtung bei vielen Patienten richtig ist. Und man eigentlich erst dann irgendwie eingreift, durch eine Behandlung zum Beispiel, wenn Symptome da sind, also es ihnen schlechter geht oder wenn das Blutbild sich verschlechtert. Zum Beispiel, wenn der sogenannte Hämoglobinwert, also die roten Blutkörperchen, unter einen kritischen Wert fällt von 10 oder die Blutplättchen unter einen kritischen Wert von 100.000. Also im Moment scheint das der normale Verlauf für viele Patienten bei Ihnen zu sein, nämlich man wartet ab. Man behandelt viele Patienten mit dieser Erkrankung manchmal überhaupt nicht, weil sie langsam, chronisch und ohne Beschwerden verläuft.
Ja, ich bedanke mich bei Herrn Wiesenberg aus Bad Säckingen. Und wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herrn Rothold aus Aachen, mit der Bitte um eine ganz kurze Frage. Bitte sehr.
Ja, guten Morgen. Meine Frage richtet sich dahingehend, dass wenn Sie einen Patient haben, der eine chronisch langsam verlaufende Blutkrebserkrankung hat und was mündet dann in die letzte Vorstufe der Leukämie, wenn dann schon ein Spender gefunden ist, auch die Transplantation, die Stammzellentransplantation erfolgreich verläuft, dass der Körper die neuen Zellen sehr gut nachweisbar angenommen hat. Wie hoch würden Sie das dann einschätzen, dass das Risiko, dass es dann dennoch zu einer akuten Leukämie kommt, die ja vorher noch nicht festgestellt worden war?
Nach einer Transplantation?
Ja, genau. Und vorher befand man sich nur in einer Vorstufe der akuten Leukämie.
Das Risiko ist relativ klein, dass das umschlägt und es verringert sich mit Abstand zur Transplantation. Das heißt, je länger die Zeit ist zwischen der Transplantation und heute, desto größer ist die Chance, dass keine weitere neue Leukämie oder eine Verschlechterung der Leukämie auftritt.
Hm. Ja, gute Nachrichten eigentlich, oder?
Ja.
Ich bedanke mich bei Herrn Rothold aus Aachen. Aus Leipzig haben wir noch eine Frage bekommen von einem Hörer, der berichtet, seine Mutter hat ein multiples Myelom und er fragt, gehört das eigentlich in diese Gruppe der Blutkrebserkrankungen und welche Behandlungsansätze gibt es da?
Das multiple Myelom ist auch eine Erkrankung des blutbildenden Systems, ist vom Erscheinungsbild unterschiedlich. Das heißt, es macht oft starke Knochenbeschwerden, Nierenbeschwerden und auch im Befall von anderen Organen durch indirekte Nebenwirkungen und wird deshalb zum Teil anders behandelt. Es gehört aber zum Blutkrebs. Die Behandlungsformen sind heute extrem vielfältig und man startet ganz oft mit einer Kombination aus drei Medikamenten, häufig schon keine Chemotherapie mehr dabei, sondern gezielt wirkende Medikamente und häufig auch, je nach Alter, eine sogenannte autologe Stammzelltransplantation, also vom Patienten selbst, ist so das klassische Therapieverfahren bei dieser Form von Blutkrebs.
Und gezielt wirkende Medikamente heißt, da guckt man erstmal, was sind genetische Veränderungen, Signalwege, die Tumorzelle braucht, um sich zu vermehren und genau die blockiert man?
In begrenztem Umfang, nein, es wird nicht so maßgeschneidert wie bei manchen Krebserkrankungen, dass man nur das Medikament nimmt und dann, nachdem der Test gemacht wird, aber man macht gewisse Tests, um das Risiko einzuschätzen.
Hm. Individualisierte Krebsbehandlung, bösartige Erkrankungen des Blutsystems, das war unser Thema heute. Dank an alle Hörer, die angerufen oder uns gemeldet haben. Dank unserem Studiogast, Professor Michael Halleck, Direktor der Klinik 1 für Innere Medizin am Universitätsklinikum in Köln. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Am Mikrofon der Sprechstunde war Martin Winkelheide.